Am nächsten Morgen erwachte Lou, weil ein Specht mit großer Hingabe auf seinen Schädel hämmerte. Der Schmerz arbeitete sich von seiner Stirn durch beide Schläfen und von dort zur Schädelbasis. Sein Mund war so trocken, dass seine Zunge am Gaumen klebte und er sie bewusst bewegen musste, um die letzten Feuchtigkeitsreserven aufzuspüren und den Brechreiz in Schach zu halten. Doch dann floss der Speichel plötzlich wieder, die Körpertemperatur schnellte in die Höhe und Schwindel überwältigte ihn. Er warf die Decke zurück, rannte zur Toilette, fiel vor der Kloschüssel auf die Knie und begann zu würgen. Erst als seine Energiereserven verbraucht waren und auch aus seinem Magen nichts mehr zutage gefördert werden konnte, sank er in völliger Erschöpfung auf die warmen Fliesen und merkte plötzlich, dass helles Tageslicht durchs Fenster strömte. Sonst war es immer noch dunkel, wenn er aufstand, aber heute war der Himmel strahlend blau. Mühsam hiefte Lou sich vom Boden hoch, schleppte sich zurück ins Schlafzimmer, schnappte sich den Wecker und hätte die Zeitanzeige, die ihm in leuchtend roten Ziffern entgegenstrahlte, am liebsten erwürgt. Es war 9 Uhr. Sie hatten alle verschlafen. Sie hatten den Wecker überhört. Nein, Ruth war nicht mehr im Bett. Erst jetzt nahm Lou den Duft von Gebratenem wahr, der zu ihm hochwaberte und fast höhnisch unter seiner Nase vorüberstrich. Er hörte das Klappern und Klimpern von Tassen und Untertassen, Babygeplapper, Morgengeräusche. Dabei sollte doch das Brummen des Faxgeräts und des Kopierers an sein Ohr dringen, das Rasseln der Aufzüge, die den Schacht hinauf- und hinunterfuhren, und gelegentlich das Bimmeln, wenn Leute aus- oder einstiegen. Ein Ton, als wären die Menschen im Innern der Kabine jetzt gar. Allisons Acrylnägel auf den Tasten, das Quietschen des Postwagens, den Gabe durch die Korridore schob. Gabe. Lou warf seinen Morgenmantel über und stürmte in die Küche. Da waren sie, die üblichen Verdächtigen. Ruth, Lous Vater und Lous Mutter. Zum Glück nicht auch noch Gabe. Eigelb tröpfelte über das graue Stoppelkinn seines Vaters. Seine Mutter las die Zeitung und sowohl sie als auch Ruth waren noch im Bademantel. Auch Pat war mit von der Partie und gab als einziger Geräusche von sich, sang und quasselte vor sich hin mit einer Mimik, als hätte das Ganze tatsächlich einen Sinn. Lou betrachtete die Szenerie, schaffte es aber nicht, auch nur ein Pixel davon wirklich zu würdigen. »Was zum Teufel soll das, Ruth?« sagte er so laut, dass alle sofort aufblickten und sich zu ihm umdrehten. »Es ist 9! 9 Uhr, verdammt nochmal!« »Also bitte, Aloysius«, sagte sein Vater verärgert. Auch seine Mutter blickte ihn schockiert an. »Scheiße! Warum hast du mich denn nicht geweckt?« Lou ging auf Ruth zu. »Lou, warum redest du so mit mir?« fragte sie ihn stirnrunzelnd. »Ich wollte dich wecken, aber Gabe hat gesagt, ich soll dich lieber schlafen lassen. Er meinte, ein bisschen Ruhe würde dir gut tun, und ich könnte ruhig bis 10 mit dem Wecken warten. Und ich war der gleichen Ansicht«, antwortete sie sachlich, ohne weiter darauf einzugehen, dass er sie in Gegenwart seiner Eltern so unfair angegriffen hatte. »Gabe?« Verständnislos glotzte er sie an. »Gabe?« wiederholte er dann noch lauter. »Lou«, rief seine Mutter entsetzt, »bitte schrei hier nicht so rum.« »Gabe, der Postmann«, fuhr er fort, ohne seine Mutter zu beachten, »du hast auf ihn gehört? Der ist ein Schwachkopf.« »Lou«, ging seine Mutter erneut dazwischen, »Fred, tu doch was«, fügte sie flehend hinzu und stieß ihren Mann in die Rippen. »Dieser Schwachkopf hat dich gestern Abend immerhin heil nach Hause gebracht«, entgegnete Ruth und gab sich alle Mühe, ruhig zu bleiben. »Er hätte dich auch deinem Schicksal überlassen können, dann wärst du jetzt vielleicht tot.« Als wäre ihm gerade erst wieder eingefallen, dass Gabe ihn heimgebracht hatte, rannte Lou nach draußen auf die Auffahrt. Er kontrollierte den Wagen von allen Seiten, fuhr mit den Fingern über den Lack, um sich zu vergewissern, dass nirgends Kratzer oder Dellen waren. Als er nichts fand, wurde er zwar etwas ruhiger, aber er konnte noch immer nicht verstehen, warum Ruth Gabes Rat gefolgt war. Warum maß sie seiner Meinung so viel Wert bei? Was war los in der Welt, dass alle diesem Gabe aus der Hand fraßen? Er ging wieder hinein, wo seine Mutter und sein Vater ihm böse Blicke zuwarfen. »Ruthie«, begann er, räusperte sich und machte sich bereit für eine Entschuldigung im Lou-Stil, eine Entschuldigung, die niemals die Worte »Es tut mir leid« enthielt. »Hör mal, Folgendes. Dieser Gabe hat es auf meinen Job abgesehen. Das konntest du nicht wissen, klar, aber es ist so. Deshalb ist er heute Morgen auch schön früh zur Arbeit gegangen. Er hat das Haus vor gerade mal 5 Minuten verlassen. fiel sie ihm ins Wort, ohne ihn anzusehen. Er hat in einem der Gästezimmer übernachtet, ist als Erster aufgestanden, hat für uns alle Frühstück gemacht, und dann habe ich ein Taxi für ihn gerufen und auch bezahlt, damit er zur Arbeit fahren kann. Vor ungefähr 5 Minuten ist er, wie gesagt, aufgebrochen, also kommt er auch zu spät. Du kannst ihm mitsamt deinen Vorwürfen und Verdächtigungen gerne nachlaufen und das Arschloch spielen. Ruthie, du hast recht, Lou. Dein Benehmen heute früh ist ein Beweis dafür, dass du alles voll unter Kontrolle hast und nicht das kleinste bisschen gestresst bist, sagte Ruth sarkastisch. Wie bin ich bloß auf die Idee gekommen, dass du mal eine Stunde Schlaf extra brauchst? So, Pat, fügte sie hinzu, während sie das Baby aus dem Hochstuhl hob und ihm einen Kuss mitten auf das verschmierte Gesichtchen gab. Dann wollen wir dich jetzt mal baden. Sie lächelte den Kleinen an. Pat klatschte in die Hände, schmiegte sich wohlig an sie und genoss ihre Liebkosungen. Einen Moment lang wurde Lou beim Anblick seines kleinen Sohns, der so breit und strahlend lächelte, ganz warm ums Herz. Er machte sich schon bereit, Pat in die Arme zu nehmen, aber Ruth ging einfach an ihm vorbei, den vergnügt lachenden Pat fest an sich gedrückt, ohne Lou auch nur anzusehen. Die Zurückweisung war wie ein Schlag in den Magen, ungefähr 5 Sekunden lang. Dann wurde ihm klar, dass diese 5 Sekunden von der Zeit abgingen, die er brauchte, um zur Arbeit zu kommen. Und er rannte los. Um 21:45 traf er im Büro ein. So spät war er noch nie angekommen. Da das Meeting erst in ein paar Minuten zu Ende sein würde, spuckte er in die Hände, strich sich die Haare glatt, die er heute nicht gewaschen hatte, fuhr sich über sein unrasiertes Gesicht, schüttelte den Schwindel ab, den der Kater mit sich brachte, atmete tief durch und betrat den Konferenzraum. Alle hielten die Luft an, als sie ihn sahen. Nicht etwa, weil sein Anblick so furchtbar war, nein, er entsprach heute nur nicht seinen sonstigen Maßstäben, denn sonst war Lou perfekt, immer, in jeder Hinsicht. Er setzte sich auf den Platz Alfred gegenüber, der ihn überrascht anstrahlte und den Zusammenbruch seines Kollegen richtig zu genießen schien. »Tut mir leid, dass ich zu spät komme«, begann Lou mit einer echten Entschuldigung und blickte in die Runde seiner 12 Kollegen. Seine Stimme klang ruhiger, als er sich fühlte. »Ich war die ganze Nacht mit Magen-Darm zugange, aber ich denke, jetzt bin ich wieder fit.« Überall um ihn herum wurde mitfühlend und verständnisvoll genickt. »Bruce Archer hat sich genau den gleichen Mist eingefangen«, grinste Alfred und zwinkerte Mr. Patterson verschwörerisch zu. Lou spürte, wie er innerlich zu kochen anfing. Er hätte sich nicht gewundert, wenn ein lautes Pfeifen aus seinen Nüstern gekommen wäre, denn er steuerte rasant auf den Siedepunkt zu. Er kämpfte Hitzewallungen und Übelkeit erfolgreich nieder, konnte aber nicht verhindern, dass die Ader auf seiner Stirn heftig pochte. »Der heutige Abend ist sehr wichtig, Leute«, sagte Mr. Patterson. Dann wandte er sich direkt an Lou, der sich verzweifelt zu konzentrieren versuchte. »Ja, ich habe um 19:30 die Videokonferenz mit Arthur Lynch«, sagte Lou. »Und ich bin sicher, es wird alles reibungslos laufen. Ich habe auf alle seine Fragen und Sorgen, die er letzte Woche geäußert hat, reichlich Antworten parat. Und ich glaube nicht, dass wir sie nochmal besprechen müssen.« »Moment«, unterbrach ihn Mr. Patterson und hob einhaltgebietend den Zeigefinger. »Lou, Sie und Alfred haben doch ein Essen mit Thomas Krug und seinem Partner. Endlich ist das Meeting zustande gekommen, hinter dem wir schon das ganze Jahr her sind.« Mr. Patterson lachte nervös. Bröckel, Bröckel, Bröckel. Alles brach in sich zusammen. Lou fuhr sich mit zittrigen Fingern durch die Haare und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Vor ihm lag der frisch ausgedruckte Terminplan, aber es fiel ihm schrecklich schwer, seine müden Augen scharf zu stellen. Ja, da war sie, die Telefonkonferenz mit Arthur Lynch. Aber nirgends ein Essen, nein, keine Spur von einem verdammten Essen. »Mr. Patterson, mir ist natürlich klar, dass wir es schon lange auf das Treffen mit Thomas Krug abgesehen haben«, sagte Lou, räusperte sich und blickte Alfred verwirrt an. »Aber mit mir hat niemand ein Essen abgesprochen. Und ich habe Alfred letzte Woche informiert, dass ich heute Abend um 19:30 mit Arthur Lynch konferiere«, wiederholte er ziemlich dringlich. »Alfred, wusstest du etwas von diesem Essen?« »Ja, Lou«, antwortete Alfred ironisch lächelnd und mit dem dazugehörigen Achselzucken. »Ich habe meine Termine entsprechend organisiert, als ich es erfahren habe. Schließlich ist es unsere größte Chance, das Manhattan-Projekt durchzuziehen. Wir sprechen ja seit Monaten darüber, nicht?« Die anderen Kollegen rutschten unbehaglich auf ihren Stühlen herum. Aber Lou war sicher, dass manche von ihnen den Moment von Herzen genossen und jedes Seufzen, jeden Blick und jedes Wort genau registrierten, um später, wenn sie den Raum verlassen hatten, die Gerüchteküche ordentlich anzuheizen. »Sie können jetzt alle an die Arbeit zurückkehren«, beendete Mr. Patterson das Meeting, fügte aber mit besorgter Stimme hinzu, »aber ich fürchte, um diese Angelegenheit müssen wir drei uns dringend kümmern.« Der Raum leerte sich, bis nur noch Lou, Alfred und Mr. Patterson am Tisch saßen. An Alfreds Haltung, an seinem Gesichtsausdruck und auch an der Art, wie er die Finger unter dem Kinn aneinander presste, als wollte er beten, erkannte Lou, dass Alfred längst die Position des moralisch Überlegenen eingenommen hatte. Das war die Position, die ihm am meisten lag und aus der er seine Angriffe am allerliebsten startete. »Alfred, wie lange weißt du schon von diesem Essen und warum hast du mir nichts davon gesagt?« ging Lou deshalb sofort in die Offensive. »Ich habe es dir gesagt, Lou«, sagte Alfred betont geduldig, als wäre Lou schwer von Begriff. Als verschwitztes, unrasiertes Wrack, dem Alfred makellos cool gegenüber saß, wusste Lou, dass er keine Chance hatte. Er nahm seine zittrigen Finger vom Terminplan und faltete ergeben die Hände. »Was für ein Schlamassel!« Mr. Patterson rieb sich heftig das Kinn. »Ich brauche Sie beide bei dem Essen mit Crook. Der Termin lässt sich auch nicht verschieben, es war schon schwer genug, überhaupt einen zu finden. Wie wäre es, wenn Sie Arthur anrufen, Lou?« Lou schluckte schwer. »Ich tue mein Möglichstes.« »Wenn die Videokonferenz sich nicht verschieben lässt, bleibt uns nichts anderes übrig, als dass Alfred den Anfang macht und dass Sie so schnell wie möglich nachkommen.« »Lou muss wichtige Verhandlungen führen. Da wird er es selbst mit ein bisschen Glück nicht mehr zum Essen schaffen. Aber ich denke, ich werde das auch alleine schaukeln, Lawrence.« Das Grinsen, mit dem Alfred seine aus dem Mundwinkel gesprochenen Worte begleitete, weckte in Lou den Wunsch, ihm die Wasserkaraffe, die mitten auf dem Tisch stand, über den Schädel zu ziehen. »Nun ja, hoffen wir, dass Lou schnell und erfolgreich verhandelt«, entgegnete Mr. Patterson, raffte seine Papiere zusammen und stand auf. Lou kam sich vor wie mitten in einem Albtraum. Alles brach zusammen, seine ganze gute Arbeit wurde sabotiert. »Na, das war ein enttäuschendes Meeting. Ich dachte, er würde uns sagen, wer Cliffs Posten übernimmt«, meinte Alfred träge. »Aber kein Wort dazu, ist es zu glauben. Ich finde wirklich, er muss uns informieren, aber ich bin schon länger in der Firma als du, also...« »Alfred?« Lou starrte seinen Kollegen an. »Was?« fragte Alfred, zog eine Packung Kaugummi aus der Tasche und steckte sich einen Streifen in den Mund. Dann bot er Lou einen an, doch der lehnte mit einem entschiedenen Kopfschütteln ab. »Was zum Teufel ist hier los?« »Du hast einen Kater, das ist alles«, lachte Alfred. »Und du solltest lieber ein Kaugummi nehmen«, fügte er hinzu und streckte Lou erneut die Packung entgegen. »Dein Atem stinkt nämlich nach Kotze.« Aber Lou wedelte nur abschätzig mit der Hand. »Warum hast du mir nichts von dem Essen gesagt, Alfred?« fragte er wütend. »Ich hab es dir gesagt«, beharrte Alfred und ließ seinen Kaugummi gegen den Gaumen klacken. »Ganz bestimmt. Naja, vielleicht habe ich es Allison gesagt. Was, Allison? Oder vielleicht die andere, die mit den großen Titten, ha? Du weißt schon, die, mit der du gevögelt hast.« Jetzt hatte Lou genug. Er ließ Alfred stehen und rannte geradewegs zu Allisons Schreibtisch, warf den Terminplan auf ihre Tastatur und hinterte, damit die Acrylnägel am Weitertippen. Sie kniff die Augen zusammen und las.
»Was ist das denn?«
»Ein Essen heute Abend, 20 Uhr, ein sehr wichtiges Essen, ein Essen, bei dem ich unbedingt anwesend sein muss.«
»Aber Sie haben doch die Videokonferenz.«
»Das weiß ich, Allison«, fauchte Lou. »Aber ich muss zu diesem Essen.« Wütend zeigte er mit dem Finger auf das Blatt. »Sorgen Sie dafür, dass es klappt.« Damit machte er kehrt, verschwand in seinem Büro und knallte die Tür hinter sich zu. Vor seinem Schreibtisch blieb er stehen, starr wie eine Salzsäule. Denn hier lag seine Post. Er ging zurück zur Tür und öffnete sie. Allison, die rasch begriffen hatte, worum es ging, legte das Telefon auf und sah ihn an.
»Ja?«
erkundigte sie sich eifrig. »Die Post!«
»Was ist mit der Post?«
»Wann ist sie gekommen?«
»Ganz früh heute Morgen. Gabe hat sie ausgeliefert, wie immer.«
»Das kann nicht sein«, widersprach Lou.
»Haben Sie ihn gesehen?«
»Ja«, antwortete sie mit besorgtem Gesicht.
»Er hat mir auch einen Kaffee gebracht. Kurz vor 9 war das, glaube ich.«
»Aber das kann nicht sein, das kann nicht sein. Er war bei mir zu Hause.«
entgegnete Lou mehr zu sich selbst als zu Allison.
Lou, nur noch eins. Ist jetzt kein guter Zeitpunkt, die Einzelheiten für die Geburtstagsparty Ihres Vaters zu besprechen, oder?
Doch der Satz war noch nicht ganz fertig. Da war Lou schon wieder in seinem Büro verschwunden und hatte die Tür hinter sich zugeschlagen. Es gibt auf der Welt viele Weckrufe. Für Lou Suffern war ein Weckruf die tägliche Pflicht seines Blackberries. Um 6 jeden Morgen brachte sein Blackberry diensteifrig und sehr laut einen alarmierenden Kreischton hervor, der für menschliche Ohren absichtlich sehr unangenehm war. Vom Nachttisch aus drang er direkt in Lous Unterbewusstsein, holte ihn aus dem Schlaf und zerrte ihn in die Welt der Wachen. Dann war für Lou Schluss mit Schlafen und seine bis dahin geschlossenen Augen öffneten sich. Erst war der Körper noch im Bett, dann nicht mehr. Erst war er nackt, dann angekleidet. Für Lou war es genau das, worum es beim Aufwachen ging. Es war eine Übergangsperiode zwischen Schlafen und Wachsein. Für andere Menschen sah ein Weckruf anders aus. Für Allison war es der Schreck, als sie mit 16 festgestellt hatte, dass sie schwanger war. Diese Entdeckung hatte sie gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Für Mr. Patterson war es die Geburt seines ersten Kindes gewesen. Seither sah er die Welt mit anderen Augen, und jede einzelne seiner Entscheidungen wurde von diesem Erlebnis beeinflusst. Für Alfred war es ein Weckruf gewesen, als er mit 12 Jahren miterlebte, wie sein Vater seine Millionen verlor und er von der Privatschule abgehen musste. Obwohl die Familie ihren Status zurückgewann, hatte diese Erfahrung Alfreds Einstellung zur Welt und den Menschen ein für alle Mal verändert. Für Ruth war der Weckruf gekommen, als sie in den Sommerferien ahnungslos ins Schlafzimmer getreten war und ihren Ehemann im Bett mit der 26-jährigen polnischen Kinderfrau vorgefunden hatte. Für die kleine Lucy mit ihren gerade mal 5 Jahren war es ein Weckruf gewesen, als sie bei ihrer Schulaufführung ins Publikum gespäht und neben ihrer Mutter nur einen leeren Platz hatte entdecken können. Es gibt viele Arten von Weckrufen, aber für jeden Menschen nur einen, der wirklich wichtig ist. Heute erlebte Lou eine ganz andere Sorte Weckruf. Er wusste nämlich nicht, dass ein Mensch geweckt werden kann, auch wenn seine Augen bereits offen sind. Ihm war nicht klar, dass ein Mensch geweckt werden kann, der längst aus dem Bett aufgestanden ist, einen schicken Anzug trägt, Deals aushandelt und Meetings leitet. Die Alarmglocken bimmelten lauter und immer lauter in seinen Ohren, aber niemand außer seinem Unterbewusstsein nahm sie zur Kenntnis. Er versuchte, das Geklingel abzuschalten, damit er sich wieder in den Lebensstil kuscheln konnte, den er so gemütlich fand. Aber es funktionierte nicht mehr. Ihm war nicht bewusst, dass es nicht an ihm war, dem Leben zu sagen, wann er bereit war, etwas zu lernen, sondern dass das Leben ihn lehren würde, wenn die Zeit dafür reif war. Um 7 an diesem Abend, als Lous Kollegen bereits vom Bürogebäude ausgespuckt und vom um sich greifenden Weihnachtswahn draußen verschlungen worden waren, blieb er selbst noch an seinem Schreibtisch sitzen, fühlte sich jedoch weniger wie der weltgewandte Geschäftsmann, sondern, obwohl er sich in all den Jahren so bemüht hatte, ihn zu vergessen und endgültig hinter sich zu lassen, eher wie Aloysius, der Schuljunge, der wieder einmal nachsitzen musste. Als klar wurde, dass sich die Videokonferenz keinesfalls verschieben ließ, war Alfred zu Lou gekommen, hatte sich mit großen, scheinbar ehrlich enttäuschten Hundeaugen und mit der Energie eines Top-Staubsaugers darum bemüht, sich von jedem Verdacht, er könnte an dem Terminchaos mitschuldig sein, zu befreien und Möglichkeiten zu finden, wie sie nun gemeinsam am besten mit der Situation zurechtkommen konnten. Da er so überzeugend war wie immer, hatte Lou irgendwann vergessen, was für ein Problem er mit Alfred gehabt hatte, und sich gefragt, warum er jemals überhaupt auf die Idee gekommen war, ihm Vorwürfe zu machen. Lous Kopf dröhnte jetzt noch stärker als am Morgen. Die Migräne hatte sich hinter dem linken Auge festgesetzt. Er musste die Schreibtischlampe wegdrehen, weil ihm das Licht wehtat und konnte kaum noch denken, geschweige denn einen sinnvollen Satz bilden. So schlüpfte er schließlich in seinen Kaschmirmantel, wickelte sich den Schal um den Hals und verließ das Büro, um sich in der nächstgelegenen Apotheke Kopfschmerztabletten zu besorgen. Er wusste, dass ein großer Teil seines Zustands auf den Kater zurückzuführen war, aber er war auch überzeugt, dass er sich irgendetwas eingefangen hatte, denn er war schon die ganzen letzten Tage nicht richtig auf dem Damm gewesen. Desorganisiert, unsicher, Eigenschaften, die ihm sonst fremd und deshalb bestimmt einer Krankheit anzulasten waren. Die Korridore waren dunkel. In den Büros waren alle Lichter gelöscht,
abgesehen von der schwachen Notbeleuchtung für die Sicherheitsleute, die regelmäßig ihre Runden machten. Lou drückte auf den Rufknopf bei den Aufzügen und schaute auf die Anzeige. Es leuchtete das E für Erdgeschoss und nichts rührte sich. Er drückte noch einmal. Nichts geschah. Das Ding war außer Betrieb, typisch. Er machte sich auf die Suche nach der Feuertreppe. Bis zu seiner Konferenz blieben ihm noch 30 Minuten, gerade noch genug Zeit, um die 13 Stockwerke hinunterzurennen, die Tabletten zu holen und mit ihnen wieder hinaufzuhasten. Er verließ den vertrauten Hauptkorridor, drängte sich durch ein paar Türen, die er nie richtig wahrgenommen hatte, und gelangte auf wesentlich schmalere Gänge, in denen es keinen Teppichboden mehr gab. Statt der dicken Türen aus Walnussholz und der Wandvertäfelung gab es weiße Farbe und Spanholzplatten, und die Büros waren nur noch so groß wie Abstellkammern. Statt der Gemälde, über deren künstlerische Bedeutung Lou sich jeden Tag seine Gedanken machte, säumten Faxgeräte und Kopierer die Gänge. Schließlich bog er um eine Ecke, stutzte und fing dann leise an zu lachen, denn hier offenbarte sich ihm das Geheimnis von Gabes unglaublichem Arbeitstempo. Vor ihm befand sich ein Lastenaufzug, die schmale, graue Kabine vom gespenstisch weißgrünen Licht einer langen Neonröhre erhellt. Lou trat hinein. Das Licht tat ihm in den Augen weh, aber ehe er sich die Knöpfe genauer anschauen konnte, schlossen sich auch schon die Türen und der Aufzug bewegte sich rasant nach unten. Er fuhr etwa doppelt so schnell wie die regulären Personenaufzüge und wieder war Lou sehr zufrieden, dass er durchschaut hatte, wie Gabe so schnell von einem Ort zum anderen gelangte. Während der Aufzug weiter nach unten fuhr, drückte Lou auf den Knopf für das Erdgeschoss, aber der weigerte sich aufzuleuchten. Er drückte noch ein paar Mal und beobachtete besorgt, wie das Licht von einer Stockwerkzahl zur nächsten wechselte. 12, 11, 10. Der Aufzug nahm immer mehr Tempo auf. 9, 8, 7. Von einem Abbremsen war nichts zu merken. Rasselnd fuhr die Kabine an den Seilen hinunter, und mit wachsender Angst und Erregung begann Lou auf alle Knöpfe zu drücken, die er finden konnte, einschließlich des Alarms, ohne den geringsten Erfolg. Kurz darauf wurde der Aufzug langsamer und blieb dann unvermittelt stehen. Ein fröhliches Pling ertönte und die Türen öffneten sich. Sobald Lou die Kabine verlassen hatte und mit beiden Füßen auf dem Betonboden stand, schlossen sich die Türen hinter ihm und der Aufzug fuhr nach oben. Der Keller war nur schwach beleuchtet. Am Ende des Korridors flackerte eine Neonröhre, an und aus, was seinen Kopfschmerzen ganz und gar nicht zusagte und ihn ein paar Mal ins Stolpern brachte. Um ihn herum summten diverse Maschinen, an der unverkleideten Decke lagen die ganzen elektrischen Leitungen offen. Als Lou den Ausgang suchte, hörte er auf einmal Musik. Allem Anschein nach kam sie aus einem Raum am Ende eines Ganges, der nach rechts abbog. Lou warf einen Blick auf seine Uhr. Noch hatte er genug Zeit, zur Apotheke zu gehen und es rechtzeitig zur Videokonferenz zurück ins Büro zu schaffen, vorausgesetzt, der Aufzug funktionierte wieder. Schließlich gewann jedoch seine Neugier die Oberhand, er eilte den Gang hinunter, öffnete die Tür langsam und streckte den Kopf hinein. Der Anblick, der sich ihm bot, verschlug ihm die Sprache. Hinter der Tür befand sich ein kleiner Lagerraum mit hohen Metallregalen, die vom Boden bis zur Decke reichten und mit allem erdenklichen Kleinkram gefüllt waren, von Glühbirnen bis Klopapier. Als Lou näher herantrat, sah er, dass auf dem Boden ein ihm wohlbekannter Schlafsack ausgebreitet war. Auf dem Schlafsack lag Gabe und las in einem Buch, so vertieft, dass er nicht einmal aufschaute, als Lou hereinkam. Auf dem unteren Regalbord stand eine Reihe brennender Kerzen, Duftkerzen, wie sie auch in den Toiletten der Büros zu finden waren, und eine kleine Lampe ohne Schirm, die in der Ecke des Raumes ihr Licht verbreitete. Gabe war in die gleiche schmutzige Decke gewickelt, die Lou von draußen vor dem Gebäude kannte. Außerdem stand ein Wasserkocher auf dem Regal und daneben lag eine halbleere Sandwichpackung. Weiter oben hing Gabes neuer Anzug in der Plastikhülle, offenbar noch ungetragen. Der Anblick des makellosen Anzugs, der an einem Metallregal in einem Abstellraum hing, erinnerte Lou an die gute Stube seiner Großmutter. Etwas Kostbares, das man sich für ganz besondere Gelegenheiten aufsparte, die nie eintraten und wenn sie eintraten, nicht als solche erkannt wurden. Schließlich schaute Gabe von seinem Buch auf und fuhr mit einem Ruck hoch. »Lou«, rief er erschrocken. »Gabe«, antwortete Lou
ohne jedoch die Befriedigung zu empfinden, die er eigentlich erwartet hatte. Die Szenerie vor ihm war so traurig. Kein Wunder, dass dieser Mann jeden Morgen als Erster und jeden Abend als Letzter im Büro war. Dieser mit Ramsch vollgestopfte kleine Raum war Gabes Zuhause geworden. »Wofür ist der Anzug?« fragte Lou und betrachtete ihn von oben bis unten. Das elegante Kleidungsstück wirkte in dem staubigen Raum völlig fehl am Platz. »Oh, man weiß doch nie, wann man mal einen guten Anzug braucht«, antwortete Gabe und beobachtete Lou argwöhnisch. »Werden Sie mich verraten?« fragte er, klang allerdings nicht besorgt, sondern eher interessiert. Lou sah ihn an und spürte Mitgefühl in sich aufsteigen. »Von mir erfährt keiner ein Wort. Hausen Sie schon die ganze Woche hier unten?« Gabe nickte. »Puh, es ist ziemlich kalt hier drin. Ich kann Ihnen ein paar Decken besorgen. Oder vielleicht ein Heizgerät, wenn Sie möchten«, sagte Lou und fühlte sich wie ein Idiot, kaum dass die Worte aus seinem Mund waren. »Ja, danke, das wäre schön. Nehmen Sie doch Platz.« Gabe zeigte auf eine Kiste, die auf dem untersten Regalbord stand. Lou krempelte die Ärmel auf, bevor er die Kiste zu sich heranzog, denn er wollte sich nicht den Anzug schmutzig machen. Dann ließ er sich langsam darauf nieder. »Möchten Sie einen Kaffee? Leider habe ich nur schwarzen, die Maschine für den Latte funktioniert nicht.« »Nein, danke, ich wollte mir eigentlich nur eine Packung Kopfschmerztabletten aus der Apotheke holen«, erwiderte Lou ernst. »Vielen Dank, dass Sie mich gestern heimgefahren haben.« »Gern geschehen.« »Woher wussten Sie eigentlich, wo ich wohne?« »Das habe ich geraten«, antwortete Gabe sarkastisch und schenkte sich einen Kaffee ein. »Ihr Haus war das einzige in der Straße mit einem geschmacklosen Tor. Also wirklich, als der Vogel obendrauf.« »Das ist ein Adler«, verteidigte sich Lou. »Warum haben Sie Ruth gesagt, sie soll mich bis 10 schlafen lassen?« Gabe fixierte ihn mit seinen blauen Augen. Und obwohl Lou ein 6-stelliges Jahreseinkommen und ein Haus für mehrere Millionen in einem der besten Stadtteile von Dublin sein eigen nannte, während Gabe praktisch gar nichts besaß, fühlte Lou sich ihm schon wieder unterlegen. »Ich dachte, Sie könnten ein bisschen Ruhe brauchen«, antwortete Gabe. »Was gibt Ihnen das Recht, das zu entscheiden?« Gabe antwortete nicht, sondern stand mit einer raschen Bewegung auf und fing an, in einer Schuhschachtel auf dem zweiten Board zu wühlen. »Macht Ihr Kopf Ihnen immer noch zu schaffen?« Lou nickte und rieb sich müde die Augen. »Hier.« Gabe hörte auf zu wühlen und hielt einen kleinen Pillenbehälter in die Höhe. »Sie fragen sich doch immer, wie ich von einem Ort zum anderen komme. Dann probieren Sie mal eine von denen hier.« Er warf Lou das Döschen zu. »Ich nehme keine Drogen«, sagte Lou bestimmt und legte die Pillen aufs Fußende des Schlafsacks. »Das sind doch keine Drogen«, entgegnete Gabe und verdrehte die Augen. »Was denn dann?« »Ich kann es Ihnen nicht genau erklären. Ich bin ja kein Apotheker. Ich weiß nur, dass sie wirken. Nehmen Sie sie einfach.« »Nein, danke«, beharrte Lou, stand auf und wandte sich zum Gehen. »Die würden Ihnen aber wirklich helfen, Lou.« »Wer sagt denn, dass ich Hilfe brauche?« Lou drehte sich um. »Wissen Sie was, Gabe? Genau das ist es, was mir an Ihnen nicht gefällt. Herablassende Bemerkungen wie die jetzt. Mir geht es gut, vielen Dank, mein Leben ist vollkommen okay. Ich habe Kopfschmerzen, weiter nichts, alles klar?« Gabe nickte einfach nur, während Lou sich abwandte und zur Tür ging. Doch da sagte Gabe, »Leute wie Sie sind...« Lou wirbelte zu ihm herum. »Leute wie ich sind was, Gabe?« blaffte er los, bevor Gabe seinen Satz vollenden konnte, bei jedem Wort ein wenig lauter. »Leute wie ich sind wie? Arbeiten Sie vielleicht viel? Sorgen Sie für Ihre Familie? Sitzen Sie nicht den ganzen Tag auf dem Arsch und warten, dass jemand vorbeikommt und Ihnen etwas schenkt? Leute wie ich helfen Leuten wie Ihnen, geben euch Jobs, auch wenn es nicht einfach ist, und machen euer Leben besser!« Hätte Lou das Ende von Gabes Satz abgewartet, hätte er gewusst, dass Gabe auf etwas ganz anderes hinaus wollte. Gabe meinte Leute, die auf Konkurrenz aus waren, wie Lou. Ehrgeizige Leute, die nur Augen hatten für den Gewinn, nicht aber für die Aufgabe, die vor ihnen lag. Leute, die aus den falschen Gründen die Besten sein wollten und denen fast jedes Mittel recht war, um an die Spitze zu gelangen. Doch egal, ob man der Beste, der Schlechteste oder einfach nur Mittelmaß war, es lief am Ende immer aufs Gleiche hinaus. Es war alles nur ein Zustand. Wichtig war, wie ein Mensch sich in diesem Zustand fühlte und warum er sich dort befand. Gabe wollte Lou erklären, dass Menschen wie er sich ständig umschauten, um zu kontrollieren, was die anderen taten. Dass Menschen wie er sich unablässig mit anderen verglichen, dass sie um jeden Preis etwas Größeres erreichen, besser sein wollten. Und der Grund, warum Gabe Lou Suffern etwas über Menschen wie Lou Suffern erzählen wollte, war der, dass er ihn warnen wollte. Weil Menschen, die sich dauernd umschauen, dazu neigen, Dinge nicht zu sehen und einfach umzurennen. Lou konnte es sich ungefähr an dieser Stelle seiner Geschichte nicht wirklich leisten, Dinge umzurennen. Aber er blieb nicht, um sich anzuhören, was Gabe ihm zu sagen hatte. Stattdessen verließ er die Rumpelkammer, Gabes Zimmer, mit einem Kopfschütteln, empört darüber, was dieser Mann sich wieder einmal herausgenommen hatte, und ging den Korridor mit dem flackernden Neonlicht, das die Umgebung abwechselnd hell und dunkel erscheinen ließ, wieder hinunter. Er fand den Ausgang und rannte die Treppe hinauf ins Erdgeschoss. Dort war es sofort cremefarben und warm, und Lou befand sich wieder in dem Bereich, in dem er sich sicher fühlte. Der Sicherheitsmann blickte von seinem Schreibtisch auf, als Lou aus dem Notausgang kam, und runzelte die Stirn. »Mit den Aufzügen stimmt irgendwas nicht«, rief Lou ihm zu. Jetzt blieb ihm keine Zeit mehr, zur Apotheke zu laufen und rechtzeitig zur Konferenz wieder oben in seinem Büro zu sein, sondern er musste wohl oder übel gleich wieder hinauf, egal wie krank er sich fühlte, mit heißem, matschigem Kopf und Gabes lächerlichem Geschwätz in den Ohren.
»Davon wusste ich gar nichts.«
Der Sicherheitsmann eilte herbei und drückte auf den Rufknopf. Der leuchtete augenblicklich auf und die Tür öffnete sich. Der Mann sah Lou seltsam an.
»Oh, na dann, danke.«
Lou stieg in den Aufzug und drückte auf den 14. Stock. Allein in der Kabine lehnte er den Kopf an den Spiegel, schloss die Augen und träumte, zu Hause im Bett zu sein, zusammen mit Ruth, die sich gemütlich an ihn kuschelte, einen Arm und ein Bein um ihn geschlungen, wie sie es im Schlaf immer tat, beziehungsweise getan hatte. Als der Aufzugston im 14. Stock erklang und die Tür sich öffnete, machte Lou die Augen wieder auf, fuhr heftig zusammen und stieß einen Schrei aus. Direkt vor ihm stand Gabe im Korridor, mit ernstem Gesicht und so dicht, dass ihre Nasen sich fast berührten, als die Tür aufging. Er klapperte mit dem Pillendöschen, das er Lou vorhin angeboten hatte.
»Die haben Sie vergessen.«
»Die hab ich nicht vergessen, ich wollte sie nicht.«
»Aber sie helfen gegen ihre Kopfschmerzen.«
Da sein Kopf immer schlimmer dröhnte, betrachtete Lou die Tabletten nun doch etwas genauer. »Aus welchem Grund sollte ich Ihnen vertrauen?«
»Betrachten Sie es einfach als Geschenk«,
wiederholte Gabe den Satz, den Lou ihm erst vor ein paar Tagen gesagt hatte. Zusammen mit dem Geschenk bekam Lou Suffern eine heftige Gänsehaut. Als er dann allein in seinem Büro saß, holte Lou die Tabletten aus der Tasche und stellte sie vor sich auf den Tisch. Dann legte er den Kopf auf die Tischplatte und schloss erschöpft die Augen.
»Mann, du bist aber ganz schön fertig«,
hörte er jemanden direkt an seinem Ohr sagen und fuhr hoch.
»Alfred«,
rief er und rieb sich die Augen.
»Wie viel Uhr ist es?«
7:25 Uhr, keine Sorge, du hast deinen Termin nicht verpasst. Was du mir zu verdanken hast«, schmunzelte Alfred.
»Hey, was ist denn das hier?«
fragte er plötzlich, hob den Pillenbehälter hoch und ließ den Deckel aufschnappen. »Gib das sofort wieder her.« Lou griff nach den Tabletten, aber Alfred zog sie weg und kippte sich stattdessen ein paar davon auf seine schwitzige Handfläche.
»Alfred, gib mir meine Tabletten zurück«,
sagte Lou streng und bemühte sich, sich nicht anhören zu lassen, wie verzweifelt er war. Aber Alfred dachte gar nicht daran, seiner Aufforderung nachzukommen, sondern schwenkte den Behälter triumphierend vor Lous Nase herum. Schikane auf dem Niveau alberner Schuljungen, typisch Alfred. Lou war klar, dass Alfred jede Möglichkeit nutzen würde, um diese Pillen gegen ihn zu verwenden. Also zermarterte er sich den Kopf nach einer schnellen und plausiblen Erklärung.
»Sieht aus, als würdest du dir eine Ausrede ausdenken«, grinste Alfred.
»Aber ich weiß doch, wenn du bluffst. Das habe ich in jedem Meeting mitgekriegt. Mich kannst du damit nicht an der Nase rumführen. Warum sagst du nicht einfach die Wahrheit? Traust du mir nicht?«
Lou lächelte und antwortete ebenfalls in einem leichten, fast scherzhaften Ton, obwohl sie es alle beide todernst meinten.
»Nein, Alfred, In letzter Zeit habe ich kein Vertrauen mehr zu dir. Es würde mich nicht wundern, wenn du schon Pläne schmiedest, wie du diesen kleinen Behälter gegen mich verwenden könntest. Alfred lachte. Also wirklich, behandelt man denn so einen alten Freund?
Lus Lächeln verblasste. Ich weiß nicht, Alfred. Sag du es mir.
Einen Moment starrten sie einander an. Alfred sah als erster weg. Schau mal, begann er. Seine Schultern sackten herab. Der Angeber Alfred verschwand von der Bühne, und an seiner Stelle erschien nun Alfred der Bescheidene.
Wenn es dir um das Meeting heute Abend geht, da kannst du ganz sicher sein, dass ich den Termin nicht das kleinste bisschen manipuliert habe. Bei dem Wechsel von Tracy zu Allison gab es ein ziemliches Chaos und es ist eine ganze Menge verloren gegangen.
Er zuckte die Achseln.
Obwohl mir Allison unter uns gesagt sowieso ein bisschen unzuverlässig vorkommt.
Schieb nicht Allison die Schuld in die Schuhe, verteidigte Lou seine Sekretärin und verschränkte abwehrend die Arme.
Ach ja, ja, grinste Alfred und nickte langsam. Ich habe ja ganz vergessen, dass ihr beide was miteinander habt.
Wir haben nichts miteinander, verdammt nochmal, Alfred.
Na gut, gut. Entschuldigung.
Alfred machte eine Bewegung, als zöge er einen Reißverschluss über seinen Mund.
Von mir wird es Ruth jedenfalls nicht erfahren, das verspreche ich dir.
Schon allein die Tatsache, dass er Ruth Namen erwähnte, ging Lou gegen den Strich.
Was ist denn bloß in dich gefahren? Fragte er. Liegt es an dem Zeug, das du dir jeden Tag in die Nase bläst? Was ist los? Hast du Angst vor der Umstellung?
Vor der Umstellung?
Schnaubte Alfred. Das klingt ja, als wäre ich eine Frau in den Wechseljahren.
Lou starrte ihn an. Mit mir ist alles Paletti, Lou, fuhr Alfred langsam fort. Ich bin der gleiche wie immer. Du bist es, der sich seltsam benimmt. Alle reden schon darüber, sogar Mr. Patterson. Vielleicht liegt es ja an denen hier.
Wieder klapperte er mit den Pillendöschen vor Lous Gesicht herum, genau wie vorhin Gabe. Das sind Kopfschmerztabletten.
Ich kann aber kein Etikett entdecken.
Die Kinder haben es abgekratzt. Würdest du jetzt bitte so freundlich sein und die Dinger wieder rausrücken?
Lou streckte Alfred die offene Handfläche hin. Alfred betrachtete das Döschen noch einmal prüfend.
Ich lasse mal eine von denen hier für dich analysieren, damit wir sicher gehen können, dass es wirklich Kopfschmerztabletten sind und nicht doch was Stärkeres.
Damit holte er eine Pille aus dem Behälter, steckte sie in die Tasche und gab Lou das Döschen dann zurück.
Es ist schön, der Wahrheit auf den Grund gehen zu können, wenn meine Freunde mich anlügen.
Das Gefühl kenne ich,
stimmte Lou zu, froh, Gabes Pillen wieder in der Hand zu halten. Zum Beispiel war es ziemlich stark, als ich erfahren habe, dass du dich vor ein paar Tagen morgens mit Mr. Patterson getroffen hast und dass ihr letzten Freitag zusammen zum Lunch gegangen seid.
Alfred starrte ihn ehrlich schockiert an. Für ihn eine Seltenheit.
Oh, sagte Lou leise. Du wusstest also nicht, dass ich es wusste, richtig? Tut mir leid, aber jetzt solltest du dich lieber auf den Weg zu deinem Dinner machen, sonst verpasst du noch die Vorspeise. Immer nur Arbeit und nie Kaviar ist nicht gut für uns, Alfred.
Er führte seinen sprachlosen Kollegen zur Tür, öffnete sie für ihn, zwinkerte und machte sie leise, aber bestimmt direkt vor Alfreds Nase wieder zu. 19.30 Uhr kam und ging, ohne dass Arthur Lynch auf dem Plasmabildschirm vor Lou am Konferenztisch erschien. Um 19.40 Uhr wurde er von Mr. Lynchs Sekretärin informiert, dass Mr. Lynch sich ein paar Minuten verspäten würde. Während Lou wartete und immer schläfriger wurde, stellte er sich Alfred im Restaurant vor. Unverfroren wie immer, laut und bemüht, unterhaltsam zu sein, so würde er aller Wahrscheinlichkeit nach die Lorbeeren für einen Deal einheimsen, an dem Lou keinen Anteil hatte. Dadurch, dass Lou diesen Termin versäumte, das wichtigste Meeting des Jahres, entging ihm die größte Chance, sich vor Mr. Patterson in ein gutes Licht zu rücken. Cliffs Job und das leerstehende Büro, das dazugehörte, tanzten ihm Tag aus, Tag ein verlockend vor der Nase herum, wie die Karotte vor dem Maulesel. 6 Monate waren inzwischen seit Cliffs Zusammenbruch verstrichen. Er hatte sich schon eine ganze Weile davor sonderbar verhalten, und eines Morgens hatte Lou ihn dann zusammengekauert unter seinem Schreibtisch gefunden, am ganzen Körper zitternd. Die Tastatur, auf der seine Finger eine Art panischen Morsecode trommelten, fest an die Brust gedrückt. Mit weit aufgerissenen Augen und angsterfüllter Stimme stammelte er immer wieder und mit wachsender Verzweiflung, sie würden kommen und ihn holen. Wer sie waren, das hatte Lou nicht herausfinden können.
Zwar versuchte er, Cliff behutsam unter dem Tisch hervorzulocken und dazu zu bewegen, Schuhe und Socken wieder anzuziehen, aber als er sich ihm näherte, holte Cliff aus, schwang die Maus an ihrem Kabel wie ein Cowboy ein Lasso und traf Lou damit mitten im Gesicht. Die kleine Plastikmaus tat ihm allerdings nicht halb so weh, wie der Anblick dieses erfolgreichen jungen Mannes, der so vollkommen die Fassung verloren hatte. Nun stand Cliffs Büro schon seit Monaten leer, und obwohl die Berichte aus der Klinik nicht positiv klangen, nahm das Mitgefühl für Cliff ab, während die Konkurrenz um seinen Job sich rapide zuspitzte. Immer frustrierter starrte Lou auf den schwarzen, leblosen Bildschirm. Sein Kopf pochte und dröhnte von der Schädelbasis bis zu den Augen, und er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Vor lauter Verzweiflung holte er schließlich die Pillen aus der Tasche und betrachtete sie. Er dachte daran, was Gabe ihm über Mr. Patterson und Alfred erzählt hatte. Gabe hatte die Schulsituation korrekt eingeschätzt. Er hatte ihn nach Hause gefahren und Ruth für sich gewonnen. Lou grübelte und grübelte, bis er schließlich zu der Erkenntnis gelangte, dass Gabe ihn kein einziges Mal im Stich gelassen hatte und dass er ihm vertrauen konnte. Kurz entschlossen nahm Lou das Tablettendöschen, machte es auf und ließ eine der kleinen, weiß glänzenden Pillen langsam auf seine verschwitzte Handfläche kullern. Eine Weile spielte er damit, rollte die Pille zwischen den Fingern herum, leckte daran, aber als nichts Dramatisches passierte, steckte er sie schließlich in den Mund und spülte sie schnell mit einem Glas Wasser herunter. Um 7:45 war Arthur Lynch noch immer nicht auf dem Bildschirm. Ungeduldig klopfte Lou mit seinem Stift auf die Glasplatte. Paranoid, wie er bereits war, begann er sich einzureden, dass es überhaupt kein Meeting gab, sondern dass Alfred diesen Termin irgendwie inszeniert hatte, um allein zu dem Dinner mit Thomas Crook gehen zu können. Aber Lou würde nicht zulassen, dass Alfred seine Arbeit sabotierte. Hektisch stand er auf, griff nach seinem Mantel und rannte zur Tür. Gerade hatte er sie aufgerissen und wollte den Fuß über die Schwelle setzen, da hörte er eine Stimme aus dem Fernseher hinter ihm.
»Tut mir wirklich sehr leid, dass ich Sie habe warten lassen, Mr. Suffern.«
Lou überlegte schnell, was er tun sollte. Losrennen und noch rechtzeitig zum Dinner mit Crook kommen oder sich umdrehen und sich den Dingen stellen, die jetzt von ihm erwartet wurden. Ehe er Zeit hatte, die Entscheidung zu treffen, hörte er eine andere Stimme im Büro und nun blieb ihm fast das Herz stehen.
»Kein Problem, Mr. Lynch. Bitte nennen Sie mich doch Lou. Ich habe Verständnis dafür, dass die Dinge manchmal etwas länger dauern können. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Kommen wir gleich zur Sache, ja? Wir haben eine Menge miteinander zu besprechen.«
»Selbstverständlich, Lou, und nennen Sie mich doch bitte Arthur, ja? Wir haben ja ein gutes Stück Arbeit vor uns, aber bevor ich Sie mit den beiden Gentlemen neben mir bekannt mache, möchten Sie vielleicht erst noch Ihr momentanes Gespräch beenden? Ich sehe ja, Sie haben Gesellschaft.«
Da er nun entdeckt war, drehte Lou an der Tür sich langsam um und nahm die Situation in Augenschein. Tatsächlich. Er saß immer noch am Konferenztisch. Am gleichen Platz wie vorhin, ehe er seine Flucht geplant, den Mantel gepackt und sich auf den Weg zur Tür gemacht hatte. Ein zutiefst schockiertes Gesicht starrte ihm entgegen. Der Boden schwankte unter seinen Füßen und er musste sich am Türrahmen festhalten, um nicht umzufallen.
»Lou, sind Sie noch da?«
fragte Arthur, und beide Köpfe im Büro wandten sich wieder dem Bildschirm zu.
»Ja, ich bin hier«, stammelte der Lou am Konferenztisch. »Entschuldigen Sie, Arthur, der Gentleman hier ist ein Kollege von mir. Er wollte gerade gehen. Ich glaube, er hat eine dringende Verabredung zum Essen.«
Lou drehte sich um und warf dem Lou, der an der Tür stand, einen warnenden Blick zu. »Nicht wahr?« Lou an der Tür nickte nur und verließ mit weichen Knien und zittrigen Beinen den Raum. Bei den Aufzügen hielt er inne, lehnte sich an die Wand, versuchte wieder zu Atem zu kommen und wartete, dass der Schwindel nachließ. Als der Aufzug ankam und seine Türen für ihn öffnete, stolperte Lou hinein, drückte Erdgeschoss und kauerte sich in die Ecke der Kabine. Immer weiter entfernte er sich von sich selbst, von dem Lou, der im 14. Stockwerk zurückblieb. Um 8 saß Lou im Konferenzraum von Patterson Developments und verhandelte mit Arthur Lynch. Zur gleichen Zeit wurden Alfred und das Team seiner Verhandlungspartner zu ihrem Tisch geführt, und Lou betrat das Restaurant. Er gab dem Ober seinen Kaschmirmantel, rückte seine Krawatte zurecht,
strich sich über die Haare und ging zum Tisch. »Entschuldigen Sie bitte, meine Herren, dass ich mich ein wenig verspätet habe«, begrüßte er die anderen Männer, die sich bereits in die Speisekarte vertieft hatten. Alle schauten auf, und Lou ergötzte sich an Alfreds Gesichtsausdruck. Eine Laola-Welle der Emotionen, von Überraschung über Ärger zu Wut. Jede Regung bestätigte Lou in seinem Verdacht, dass das ganze Terminchaos von Alfred doch absichtlich inszeniert worden war. Er ging um den Tisch herum, begrüßte die anderen Dinnergäste, aber als er zu Alfred kam, hatte sein Freund und Kollege bereits wieder seinen üblichen blasierten Ausdruck aufgesetzt und seinen Schock für den Augenblick verdrängt. Lou setzte sich, ohne weiter auf ihn zu achten. »Also, Gentlemen, was sieht auf dieser Speisekarte denn besonders lecker aus? Die Foie Gras kann ich uneingeschränkt empfehlen, die habe ich hier schon mal gegessen. Eine wahre Gaumenfreude.« Er lächelte in die Runde und widmete sich dann ganz dem Vergnügen des Verhandelns. Um 9:20 an diesem Abend war die Videokonferenz mit Arthur Lynch erledigt, und Lou stand, erschöpft, aber fröhlich, beschwingt und siegessicher, vor dem Fenster des Saddle Room Restaurant. Er hatte den Mantelkragen gegen den schärfer werdenden Dezemberwind hochgeschlagen und den Schal fest um den Hals geschlungen, aber er fühlte die Kälte nicht, als er sich selbst durchs Fenster beobachtete, wie er weltmännisch eine Anekdote zum Besten gab, während alle Anwesenden ihm gebannt lauschten. Alle, bis auf Alfred natürlich. Nachdem Lou drinnen seine Kollegen 5 Minuten mit seinen lebhaften Gesten und seinem ausdrucksvollen Mienenspiel beglückt hatte, fingen die Männer im Chor an zu lachen. Und Lou draußen erkannte, dass er die Geschichte erzählt hatte, wie er und seine Kollegen in London statt in einem Striptease-Schuppen aus Versehen in einer Schwulenkneipe gelandet waren. Doch während er seine eigenen Konversationskünste beobachtete, schwor er sich, nie wieder von dieser Begebenheit zu sprechen. Er sah aus und benahm sich wie ein arroganter Volltrottel. Plötzlich spürte er jemanden neben sich. »Verfolgen Sie mich etwa?«, fragte er, ohne die Augen von der Szene hinter dem Fenster abzuwenden. »Nein, nein, ich dachte mir nur, dass Sie hierher kommen würden«, antwortete Gabe fröstelnd und steckte die Hände in die Taschen. »Wie machen Sie Ihre Sache da drin? Sie sind der Alleinunterhalter, wie üblich, was?« »Was geht hier eigentlich vor, Gabe?« »Sie haben bekommen, was Sie wollten. Jetzt können Sie an 2 Orten gleichzeitig sein. Allerdings lässt die Wirkung bis morgen früh nach. Darauf sollten Sie sich gefasst machen.« »Welcher von beiden bin ich denn wirklich?« Gabe seufzte. »Beide sind real. Beide Lus funktionieren so, wie sie immer funktionieren. Wenn sie wieder zu einem werden, sind sie einfach wieder ganz normal.« »Und wer sind Sie?« Gabe verdrehte die Augen. »Ich bin Gabe, der Typ, den Sie von der Straße geholt haben.« »Was ist in den Dingern eigentlich drin?« wollte Lou wissen und holte die Pillen aus seiner Tasche. »Sind sie gefährlich?« »Ein bisschen Einsicht ist drin, und die hat noch keinem geschadet.« »Damit können Sie bestimmt viel Geld machen. Wer weiß sonst noch von dem Zeug?« »Nur die richtigen Leute. Die Leute, die Sie hergestellt haben. Und versuchen Sie bloß nicht, damit reich zu werden. Sonst müssen Sie einigen Personen Rede und Antwort stehen.« Für den Augenblick steckte Lou zurück. »Gabe, Sie können mich nicht verdoppeln und dann von mir erwarten, dass ich das einfach so hinnehme, ohne nachzufragen. Es könnte ja direkte gesundheitliche Konsequenzen für mich haben. Ganz zu schweigen von den lebensverändernden psychischen Folgen. Außerdem muss der Rest der Welt unbedingt davon erfahren. Das ist doch Wahnsinn. Wir müssen uns zusammensetzen und darüber reden.« »Na klar, klar. Wir setzen uns zusammen«, versprach Gabe und musterte Lou aufmerksam. »Und wenn Sie es dem Rest der Welt erzählen, landen Sie entweder in der Gummizelle oder Sie werden in die Freakshow aufgenommen und können in der Zeitung jeden Tag einen Artikel über sich lesen. Wenn ich Sie wäre, würde ich alles einfach für mich behalten und das Beste aus einer sehr glücklichen Situation machen. Aber Sie sind so blass. Alles in Ordnung?« Lou lachte hysterisch. »Nein, nein, überhaupt nichts ist in Ordnung. Dieses Zeug, das Sie mir gegeben haben, das ist doch nicht normal. Warum tun Sie dauernd so, als wäre es etwas ganz Alltägliches?« Gabe zuckte die Achseln. »Wahrscheinlich, weil ich daran gewöhnt bin?« »Daran gewöhnt?« Lou knirschte mit den Zähnen. »Und wohin soll ich jetzt gehen?« »Naja,
Sie haben sich um den Termin im Büro gekümmert und es sieht ganz danach aus, als würde sich Ihre andere Hälfte um das Treffen hier kümmern, grinste Gabe. Da bleibt für Sie noch ein ganz spezieller Ort, wo Sie hingehen könnten. Lou dachte darüber nach. Kurz darauf breitete sich ganz langsam ein Lächeln über sein Gesicht. Seine Augen begannen zu strahlen und er hatte zum ersten Mal an diesem Abend das sichere Gefühl, Gabe zu verstehen.
»Okay, gehen wir. Der erste Drink geht auf mich.«
»Ich meinte nach Hause, Lou.«
»Nach Hause?« Lou verzog das Gesicht. »Warum sollte ich nach Hause gehen?«
Er hatte sich ein Pint mehr als verdient. Und wenn seine andere Hälfte nach dem Essen nach Hause gehen wollte, bedeutete das, dass er die ganze Nacht unterwegs sein konnte und keiner etwas davon merkte. Da konnte er sich doch ganz unbeschwert eine schöne Zeit machen. Siegestrunken fuhr Lou zu Hause vor, hörte voller Genugtuung den Kies unter den Rädern knirschen und freute sich an dem elektronischen Garagentor, das sich automatisch hinter ihm schloss. Das Dinner-Meeting war ein Erfolg gewesen. Lou hatte hervorragende Überzeugungsarbeit geleistet, versiert verhandelt und interessant Konversation gemacht. In gutem Einvernehmen und sehr zufrieden waren die Männer aufgebrochen und Lou hatte noch einen letzten Drink mit Alfred genommen, bevor er nach Hause gefahren war. Im Erdgeschoss brannte kein Licht, aber oben war es so hell wie auf einer Landebahn.
»Hallo?«
rief er. Seine Stimme hallte drei Treppen hinauf bis zum Oberlicht im Dach. Im Haus herrschte Chaos, was völlig unüblich war, denn sonst war immer alles ordentlich, wenn Lou heimkam. Überall lagen Spielsachen auf dem Fußboden herum. »Hm«, machte Lou missbilligend.
»Hallo«,
rief er noch einmal, während er die Treppe hinaufstieg. »Ruth!« Er wartete darauf, dass ihr »Sch« die Stille durchbrechen würde, aber nichts dergleichen geschah. Stattdessen sah er, als er den Treppenabsatz erreichte, Ruth aus Lucys Zimmer laufen, die Hand vor dem Mund, die Augen weit aufgerissen. Sie rannte ins Badezimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Dann hörte man, wie sie sich übergab. Am anderen Ende des Flurs fing Lucy an zu weinen und rief nach ihrer Mutter. Lou folgte den Geräuschen ins zweite Badezimmer und fand seine Tochter dort, Häschenhausschuhe an den Füßen, auf die Fliesen gekauert. Auch sie übergab sich in die Kloschüssel und schluchzte dabei leise vor sich hin. Sie spuckte und weinte, weinte und spuckte und das Geräusch hallte unten in der Toilette wieder. Die Aktentasche noch in der Hand, stand Lou da und sah sich um. Was sollte er tun? Schließlich holte er ein Taschentuch aus seiner Tasche und hielt es sich vor Mund und Nase, um den Geruch etwas zu mildern und sich vor Ansteckung zu schützen. In diesem Moment kam Ruth zurück. Und als sie sah, dass ihr Mann tatenlos zuschaute, wie seine fünfjährige Tochter sich unter Qualen erbrach, drängte sie sich an ihm vorbei und eilte Lucy zu Hilfe.
»Alles okay, Herzchen?«
Ruth fiel auf die Knie und schlang die Arme um ihre Tochter.
»Lou, könntest du bitte ihr Bett frisch beziehen?«
Lucy kuschelte sich erschöpft an die Brust ihrer Mutter, die ebenfalls bleich und müde wirkte, die Haare streng zurückgezurrt, die Augen rot und geschwollen. Offenbar war die Nacht ziemlich anstrengend gewesen.
»Die Laken sind im Wandschrank und das Iberogast steht im Arzneischrank in der Kammer.«
»Das was?«
»Iberogast, Magenmittel.«
»Oh Gott.« Ruth schlug sich wieder die Hand vor den Mund, sprang auf und rannte den Flur hinunter zum Elternbad. Jetzt war Lou allein mit Lucy, die mit geschlossenen Augen an der Badewanne lehnte und schläfrig zu ihm aufschaute. Er verließ rückwärts das Bad und fing an, ihr Bett abzuziehen. Während er dabei war, hörte er Pat aus dem Nebenzimmer weinen. Seufzend stellte er endlich seine Aktentasche ab, zog Mantel und Jackett aus und schleuderte beides von sich. Dann öffnete er den obersten Hemdknopf und krempelte die Ärmel auf. Lou starrte tief in seinen Jack Daniels auf Eis und ignorierte den Barmann, der sich über den Tresen beugte und wütend in sein Ohr sprach.
»Haben Sie mich gehört?« knurrte der Mann. »Lassen Sie die junge Dame in Ruhe, verstanden? Sie möchte sich nicht mit Ihnen unterhalten. Sie möchte Ihre Geschichte nicht hören. Sie interessiert sich nicht für Sie. Ist das klar?«
»Ja, ist okay«, brummte Lou und glotzte weiter in seinen Whisky. Heute Abend war etwas Außergewöhnliches geschehen, aber keiner wollte etwas davon hören.
War die Welt verrückt geworden? Waren alle so an neue Erfindungen und wissenschaftliche Entdeckungen gewöhnt, dass die Vorstellung eines geklonten Menschen jede Schockwirkung verloren hatte? Nein, die jungen Besucher dieser trendigen Bar wollten lieber ihre Cocktails schlürfen. Die jungen Frauen gondelten mitten im Dezember mit gebräunten Beinen und kurzen Röcken durch die Gegend, die Haare blond gesträhnt, Designer-Handtaschen über den ebenfalls gebräunten Armen, und alle sahen so exotisch und fehl am Platz aus wie eine Kokosnuss am Nordpol. Ihre Aufmachung war ihnen wichtiger als die wahrhaft großen Ereignisse im Land. Ein Mann war geklont worden. Heute Nacht existierten zwei Lou Suffans in der Stadt. Bilokation war Realität geworden. Ein Mensch konnte sich gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten aufhalten. Lou lachte leise in sich hinein und schüttelte den Kopf. Das war alles so komisch. Er allein wusste Bescheid über die unendlichen Möglichkeiten des Universums. Irgendjemand würde sich doch für das Wunder interessieren, das er erlebte. Oder nicht? Lou sah sich um und versuchte, Blickkontakt mit jemandem aufzunehmen. Doch der einzige Blick, der seinem begegnete, war wieder der des Barmanns.
»Geben Sie mir nur noch einen«, lallte Lou. »Einen schönen Jack on the Rocks.«
»Ich habe Ihnen doch gerade schon einen hingestellt«, entgegnete der Barmann diesmal ein wenig amüsiert. »Und den haben Sie noch nicht mal angerührt. Was würde es bringen, wenn Sie zwei auf einmal vor sich stehen haben, hä?«
Das brachte Lou zum Lachen. Ein keuchendes Lachen tief aus der Brust, in die sich vorhin der kalte Dezemberwind schutzsuchend geflüchtet hatte, wie eine verängstigte Katze, die beim Krachen des Feuerwerks durch die Türklappe flitzt.
»Ich fürchte, ich habe die Pointe nicht mitgekriegt«, lächelte der Barkeeper. Jetzt, wo es am Tresen ruhig war, hatte er die Muße, sich dem Betrunkenen zu widmen.
»Ach, hier interessiert sich niemand dafür«, antwortete Lou und machte eine abschätzige Handbewegung zu den anderen Gästen in der Umgebung. »Die kümmern sich bloß um Sex on the Beach, Hypotheken auf 30 Jahre und Saint-Tropez. Ich hab mal hingehört, und von was anderem reden die ja nicht.«
Der Barmann lachte. »Sagen Sie das lieber nicht so laut. Wofür interessiert sich keiner?«
Lou wurde wieder ernst und fixierte den Barmann mit todernstem Blick.
»Fürs Klonen!«
Das Gesicht des Barmanns veränderte sich, und seine Augen leuchteten neugierig auf. Vielleicht bekam er endlich etwas anderes zu hören als das ewig gleiche Gejammer.
»Fürs Klonen? Dafür interessieren Sie sich also, was?«
»Interessieren? Ich würde sagen, das ist mehr als Interesse«, lachte Lou herablassend und zwinkerte dem Barkeeper zu.
Dann nippte er an seinem Whisky und nahm Anlauf, seine Geschichte zu erzählen.
»Vielleicht ist es schwer zu glauben, aber ich bin geklont worden«, begann er. »So ein Typ hat mir Pillen gegeben und ich habe sie genommen«, fuhr er fort und hickste laut. »Wahrscheinlich glauben Sie mir nicht, aber genau das ist passiert. Hab es mit eigenen Augen gesehen, es gibt mich zweimal.«
»Ach, wirklich?«, fragte der Barkeeper, nahm ein Pintglas und begann, ein Guinness zu zapfen.
»Wo ist denn der andere?«
»Ihr Klon.«
Lou lachte wieder keuchend.
»Der ist zu Hause bei meiner Frau«, kicherte er. »Und meinen Kindern. Morgen, wenn ich aufwache, nehme ich gleich noch so eine Tablette. Das sind keine Drogen oder sowas, das ist was Pflanzliches gegen meine Kopfschmerzen.«
Mit ernster Miene deutete er auf seinen Kopf.
»Und dann bleibe ich im warmen Bett liegen und der Klon kann arbeiten gehen. Was ich alles machen werde, ein verdammtes Wunder ist das. Wissen Sie, wann ich meinen letzten freien Tag hatte?«
»Wann denn?«
Lou dachte wieder scharf nach.
»Also, letztes Weihnachten.
Kein Telefon, kein Computer.
Ja, letztes Weihnachten.«
Der Barmann sah ihn zweifelnd an.
»Sie haben dieses Jahr keine Ferien gemacht?«
»Eine Woche habe ich Urlaub genommen.« Er verzog das Gesicht. »Überall nur Sand. Widerlich auf dem Laptop, auf dem Handy, auch auf dem hier.«
Er griff in die Tasche, zog seinen BlackBerry hervor und knallte ihn auf den Tresen.
»Dieses Ding hier folgt mir überall hin. Wenn Sand rankommt, macht nix. Es funktioniert trotzdem. Die Droge der Nation, dieses Ding.«
Er fuchtelte mit dem Finger daran herum und drückte dabei aus Versehen auf irgendwelche Tasten. Der Bildschirm leuchtete auf, Ruth und die Kinder lächelten Lou an. Pat mit seinem albernen, breiten, zahnlosen Grinsen, Lucy mit ihren großen braunen Augen,
die unter ihrem Pony hervorschielten, Ruth, die beide Kinder fest im Arm hatte. Ruth hielt die Familie zusammen. Lächelnd studierte Lou das Bild. Dann ging das Licht aus, das Display wurde schwarz und das Gerät starrte ihn vorwurfsvoll an.
»Auf den Bahamas waren wir«, fuhr er mit seiner Erklärung fort, »und sogar da haben die mich gekriegt mit ihrem Piep, 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 Piep. So kriegen die mich immer«, lachte er wieder. »Und das rote Licht, das sehe ich im Schlaf unter der Dusche, jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Das rote Licht und das Piep, Piep. Ich hasse dieses verfluchte Piep, Piep.«
»Dann nehmen Sie doch einfach mal einen Tag frei«, schlug der Barmann vor.
»Kann ich nicht. Hab viel zu viel zu tun.«
»Naja, jetzt, wo man sie geklont hat, können sie doch immer frei machen, wenn sie Lust dazu haben«, scherzte der Barkeeper.
»Ja«, bestätigte Lou träumerisch, »es gibt so vieles, was ich gerne tun möchte.«
»Was denn zum Beispiel? Was möchten Sie jetzt gerade am allerliebsten tun?«
Lou schloss die Augen. Der Schwindel ergriff die günstige Gelegenheit und breitete sich aus, um ihn vom Stuhl zu werfen.
»Hoppala!«
Schnell riss er die Augen wieder auf.
»Ich möchte nach Hause.«
»Aber es geht nicht. Der Klon lässt mich nicht. Vorhin habe ich ihn angerufen und ihm gesagt, dass ich müde bin und nach Hause möchte.«
Lou schnaubte. »Aber der allmächtige Bestimmer sagt nein.«
»Ihr Klon hat Ihnen gesagt, Sie sollen wegbleiben?« Der Barkeeper musste sich ein Lachen verbeißen.
»Er ist zu Hause. Ich kann da jetzt nicht nochmal aufkreuzen.«
Er beugte sich vertraulich zu dem Barmann und senkte die Stimme.
»Ich habe ihn durchs Fenster beobachtet, wissen Sie?«
»Den anderen?«
»Ja, Sie haben es kapiert. Ich bin nach Hause gegangen und habe ihn von draußen beobachtet. Er war da drin, ist mit Bettwäsche und Handtüchern rumgerannt, Trepp auf, Trepp ab, als hätte er sich für was ganz Besonderes.«
Wieder schnaubte er laut.
»Gerade noch sehe ich ihm zu, wie er bei einem Geschäftsessen seine dämlichen Witze verzapft und in der nächsten Sekunde macht er zu Hause die Betten. Glaubt, er kann beides.«
Lou verdrehte die Augen.
»Deshalb bin ich hierher zurückgekommen.«
»Vielleicht kann er beides«, erklärte der Barmann und zwinkerte. »Gehen Sie nach Hause«, sagte er, nahm Lous Glas und ging zur anderen Seite des Tresens, weil dort ein Kunde auf Bedienung wartete.
»Alles okay. Alles okay, Schätzchen, okay? Daddy ist da,
sagte Lou, hielt Lucys dunkle Haare aus ihrem Gesicht und rieb ihr sanft den Rücken, während sie sich über die Kloschüssel beugte und sich ungefähr zum 20. Mal in dieser Nacht übergab.
»Daddy?«
Ganz klein war das Stimmchen, das durch die Tränen kam.
»Alles okay, Schätzchen, Ich bin da«,
wiederholte er verschlafen.
»Es ist beinahe vorbei.«
Alle 20 Minuten war er aus Lucys Bett aufgestanden, wo er neben ihr ein bisschen geschlafen hatte, war mit ihr ins Bad gewankt, wo sie sich erbrochen hatte, und ihr Körper innerhalb weniger Augenblicke die Temperatur wechselte, von eiskalt zu glühend heiß und wieder zurück. Normalerweise war es Ruths Aufgabe, die ganze Nacht mit den Kindern aufzubleiben, aber zu Lous Pech und ihrem eigenen machte sie das Gleiche durch wie ihre kleine Tochter, in ihrem eigenen Badezimmer, ein Stück weiter den Flur hinunter. Magen-Darm-Grippe, die sich häufig um die Weihnachtszeit ausbreitete, ein unwillkommenes Geschenk zum Jahresende für diejenigen, deren Abwehrkräfte sich schon vor dem offiziellen Datum vom alten Jahr verabschieden wollten. Lou trug Lucy wieder ins Bett zurück und sie schlang die Arme fest um seinen Hals. Sie schlief bereits wieder, völlig erschöpft von den Anstrengungen dieser Nacht. Lou legte sie ins Bett, deckte ihren jetzt wieder kühlen Körper warm zu und platzierte ihren Lieblingsteddy dicht neben ihrem Gesicht. Da vibrierte wieder sein Handy. Inzwischen war es 4 Uhr morgens und es war der 5. Anruf, den er von sich selbst bekommen hatte.
»Was ist jetzt schon wieder?«
flüsterte er ins Telefon, bemühte sich aber, Lautstärke und Wut so weit wie möglich in Schach zu halten.
»Lou, ich bin's, Lou«,
ertönte die betrunkene Stimme am anderen Ende, gefolgt von einem dröhnenden Lachen.
»Hör auf, mich anzurufen«, sagte Lou ein bisschen lauter. »Wo bist du überhaupt?«
»Leeson Street. Ich habe eine Frau kennengelernt, Lou«, faselte die Stimme weiter. »Verdammt heiß. Du wärst stolz auf mich. Nein, du wärst natürlich stolz auf dich.«
Erneut das dröhnende Gelächter.
»Was?«
blaffte Lou.
Fang bloß nichts mit dir an!«
Einen Moment flatterten Lucys Augenlider wie zwei kleine Schmetterlinge und große braune Augen starrten ihn erschrocken an. Aber als sie ihren Daddy erkannte, verschwand der alarmierte Ausdruck, ein kleines Lächeln erschien auf ihren Lippen und die Augen schlossen sich wieder. Das Vertrauen, das sie mit diesem kurzen Blick ausgedrückt hatte, berührte Lou tief. Er begriff, dass er ihr Beschützer war, derjenige, der ihr die Angst nehmen und ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern konnte, und dieses Gefühl war besser als alles, was er jemals in seinem Leben gefühlt hatte. Besser als der Deal, den er vorhin beim Dinner abgeschlossen hatte, besser als Alfreds Gesichtsausdruck, mit dem er Lou im Restaurant empfangen hatte. Auf einmal hasste er den Mann am anderen Ende der Leitung. Ja, er verabscheute ihn so, dass er ihn am liebsten geschlagen hätte. Seine Tochter kotzte sich die Seele aus dem Leib. Sie war so fertig, so erschöpft, dass sie kaum die Augen offen halten konnte, von Stehen ganz zu schweigen. Und dieser Kerl hockte in der Kneipe, soff sich um den Verstand, baggerte irgendwelche Frauen an und erwartete ganz selbstverständlich von Ruth, dass sie all das hier ohne ihn erledigte. In diesem Moment öffnete sich die Schlafzimmertür und Ruth erschien. Sie machte einen ebenso erschöpften Eindruck wie ihre Tochter.
»Ich ruf dich zurück«, sagte Lou und beendete eilig das Gespräch.
»Mit wem telefonierst du denn um diese Zeit?«,
fragte Ruth leise. Sie sah so zerbrechlich aus, als könnte eine laute Stimme sie umwerfen. Zum zweiten Mal in dieser Nacht wurde Lou warm ums Herz und er ging mit offenen Armen auf sie zu.
»Ach, das war bloß ein Typ, den ich kenne«,
flüsterte er und strich ihr über die Haare.
»Er ist total betrunken, irgendwo in einer Bar und geht mir mit seinen Anrufen auf den Wecker. Ein echter Loser«, fügte er leise hinzu.
Dann klappte er das Handy zu und warf es beiseite, mitten in einen Stapel Teddybären.
»Du solltest dich schnell wieder hinlegen. Ich bring dir einen feuchten Waschlappen.«
Er küsste sie liebevoll auf die Stirn, sie schloss die Augen und ihr Körper entspannte sich in seinen Armen. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte Lou, wie Ruth aufhörte, gegen ihn zu kämpfen. Jedes Mal, wenn er sie in den letzten 6 Monaten umarmt hatte, war sie sofort starr und steif geworden, als hätte sie das Gefühl, dadurch deutlich machen zu müssen, dass sie sein Verhalten nicht billigte. Doch nun genoss er diesen Moment, in dem sie in seinen Armen ganz weich wurde. Es war ein stummer, aber unschätzbarer Etappensieg für ihre Ehe. »Ruth«, sagte er leise und hob mit den Fingern leicht ihr Kinn an, dass sie ihm ins Gesicht sehen konnte.
»Es tut mir leid.«
Erschrocken starrte Ruth ihn an.
Lou Saffern hatte gesagt, dass ihm etwas leid tat.
Und das gehörte nicht zu seinem Wortschatz.
»Ich liebe dich, weißt du.«
Es war, als würde sie das zum ersten Mal hören. Es war, als hätte man sie beide zurückversetzt unter den Weihnachtsbaum von Ruths Eltern in Galway, an ihrem allerersten gemeinsamen Weihnachten. Die Katze lag zusammengerollt auf ihrem Lieblingskissen am Feuer. Der verrückte Hund, der schon viel zu viele Jahre auf der Welt war, vergnügte sich im Garten hinter dem Haus und bellte alles an, egal ob es sich bewegte oder nicht. Damals hatte Lou ihr gesagt, dass er sie liebte. Dort, neben dem künstlichen weißen Weihnachtsbaum, über den sich Ruths Eltern noch wenige Stunden zuvor lautstark gestritten hatten. Mr. O'Donnell wollte einen richtigen Tannenbaum, Mrs. O'Donnell war dagegen, weil sie keine Lust hatte, ständig die Nadeln wegsaugen zu müssen. Grüne, rote und blaue Lichter leuchteten rhythmisch an dem furchtbar kitschigen Baum auf und verglommen wieder, unentwegt. Und obwohl der Baum so hässlich war, wirkte er sehr entspannend, als würde ein Brustkorb sich beim Atmen gemächlich heben und senken. Es war der erste gemeinsame Augenblick, den Ruth und Lou an diesem Tag hatten. Überhaupt die einzige ungestörte Zeit zu zweit, denn Lou musste auf der Couch übernachten, während Ruth abends züchtig in ihrem Zimmer verschwand. Er hatte nicht geplant, ihr seine Liebe zu gestehen. Ja, eigentlich hatte er vorgehabt, diese Worte überhaupt nie auszusprechen, aber sie waren einfach ungefragt über seine Lippen gekommen und augenblicklich veränderte sich seine Welt. 20 Jahre später, hier im Schlafzimmer seiner Tochter, fühlte es sich an, als wäre derselbe Moment zurückgekehrt, mit dem gleichen Ausdruck der Freude und Überraschung auf Ruths Gesicht.
»Ach, Lou«,
sagte sie leise, schloss die Augen und gab sich ganz dem Moment hin. Doch dann machte sie abrupt die Augen wieder auf
und eine Besorgnis flackerte in ihnen, eine Unruhe, die Lou eine Höllenangst vor dem machte, was sie sagen würde. Was wusste sie? Sein Verhalten in der Vergangenheit stürzte sich auf ihn wie ein gespenstischer Piranha-Schwarm, gemein und hinterlistig. Er dachte an diesen anderen Teil seiner Selbst, der irgendwo betrunken da draußen umherstreifte und womöglich die neu erwachte Beziehung zu seiner Frau zerstörte. Er hatte eine Vision der beiden Lus. Einer baute eine Backsteinmauer, der andere schlug mit einem Vorschlaghammer alles sofort wieder kurz und klein. Genau das hatte Lou die ganze Zeit getan. Auf der einen Seite hatte er seine Familie aufgebaut, während er auf der anderen mit seinem Verhalten alles kaputt zu machen drohte. Mit einem Ruck löste Ruth sich plötzlich von ihm und rannte ins Bad. Lou hörte, wie sie die Klobrille hochklappte und sich ein weiteres Mal übergab. Da sie es hasste, wenn jemand in solchen Augenblicken bei ihr war, schaffte sie es sogar noch, wie immer eine Meisterin im Multitasking, mit dem ausgestreckten Bein die Badezimmertür hinter sich zuzuschlagen. Lou seufzte, ließ sich auf den Boden sinken und landete mitten in der Teddykolonie, wo das Telefon wieder zu vibrieren begann. »Was ist denn jetzt schon wieder?« fragte er mit dumpfer Stimme und erwartete, seine eigene betrunkene Stimme zu hören. Aber er irrte sich.
»Schwachsinn«, sagte der Truthahnjunge, als Ruffy eine Pause machte, um Luft zu holen. Statt etwas zu antworten, wartete Ruffy, ob der Knabe vielleicht noch etwas Konstruktiveres in petto hatte. »Totaler Schwachsinn«, wiederholte der jedoch nur.
»Okay, das reicht«, sagte Ruffy, stand auf und packte Becher, Papptasse und Bonbonpapiere zusammen. Während er seine Geschichte erzählte, hatte er einiges an Süßigkeiten vertilgt. »Dann lasse ich dich jetzt in Frieden auf deine Mutter warten.«
»Sie können die Geschichte doch nicht einfach an der Stelle abbrechen«, zeterte der Truthahnwerfer. »Sie können mich doch nicht so hängen lassen.«
»Naja, so geht es einem eben, wenn man etwas nicht zu würdigen weiß«, entgegnete Ruffy achselzuckend. »Und wenn man mit einem Truthahn Fensterscheiben einschmeißt.« Damit verließ er den Verhörraum. Jessica stand in der winzigen Küche der Station und trank die nächste Tasse Kaffee. Ihre Augen waren rot, entzündet, mit dunklen Ringen. »Schon Kaffeepause?« Ruffy tat, als würde er ihren ledierten Zustand nicht bemerken. Sie blies auf den Kaffee, nippte und sagte, ohne beim Sprechen die Tasse vom Mund zu nehmen, »Du hast eine halbe Ewigkeit da drin.« Dabei studierte sie aufmerksam das schwarze Brett, das direkt vor ihr hing. »Ist dein Gesicht okay?« Sie nickte einmal kurz, wahrscheinlich der ausführlichste Kommentar, den sie zu den Schnitten und Kratzern, die ihr Gesicht überzogen, abzugeben bereit war. Abrupt wechselte sie das Thema. »Wie weit bist du mit der Geschichte gekommen?«
»Bis zu Lou Safans erster Verdopplung.«
»Was hat der Junge dazu gesagt?«
»Ich glaube, Schwachsinn war der Ausdruck seiner Wahl, dicht gefolgt von totaler Schwachsinn.«
Jessica lächelte schwach, blies erneut auf ihren Kaffee und nippte wieder. »Du bist weitergekommen, als ich dachte. Du solltest ihm die Videoaufnahmen von der Nacht zeigen.«
»Haben wir die Tapes von der Videoüberwachung in dem Pub denn schon?«
fragte Ruffy und drückte auf den Schalter am Wasserkessel. »Nein, die sind noch nicht da, aber die von Patterson Developments. Auf der Aufnahme von der Konferenz sieht man einen Mann aus einem Büro verschwinden, der genau aussieht wie Lou.«
»Aber bei der Videokonferenz könnte es doch dieser Gabe-Kerl sein. Er und Lou sehen sich doch total ähnlich.«
»Könnte sein, ja.«
»Wo bleibt Gabe überhaupt? Er sollte doch schon vor einer Stunde hier sein.«
Jessica zuckte die Achseln.
»Naja, er sollte zusehen, dass er seinen Hintern hier demnächst reinschafft und seinen Führerschein mitbringt, wie ich es ihm gesagt habe«, grollte Ruffy, »sonst werde ich ihn persönlich festnehmen.«
Langsam senkte Jessica die Kaffeetasse, und ihre tiefen, geheimnisvollen Augen bohrten sich in seine. »Mit welcher Begründung willst du ihn denn bitte festnehmen, Ruffy?« Aber Ruffy ignorierte sie, goss sich noch einen Kaffee ein, füllte den Pappbecher mit Wasser und trottete wieder den Korridor hinunter. »Wo gehst du hin?« rief sie ihm nach.
»Die Geschichte fertig erzählen«, brummte er.